Also, wir leben ja in einer Welt, die sich wahnsinnig viel auf ihre Rationalität einbildet.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Wenn wir Entscheidungen treffen, dann glauben wir ja, dass wir die Fakten abwägen, Listen mit Vor- und Nachteilen schreiben.
Genau, die klassische Pro-Kontra-Liste.
Richtig, ja. Und am Ende wählen wir dann die logischste aller möglichen Routen. Aber was, wenn das alles nur eine ziemlich aufwendige Illusion ist?
Eine sehr gute Frage.
Was, wenn unser Intellekt gar nicht am Steuer sitzt, sondern eigentlich nur so auf dem Beifahrersitz existiert, um die wilden Fahrmanöver unseres Unterbewusstseins im Nachhinein irgendwie zu rechtfertigen?
Ja, das ist ein krasses Bild.
Genau. Diese fundamentale Frage nach der Architektur unserer Entscheidungen, die nehmen wir uns heute für dich vor. Wir begeben uns auf eine intensive gedankliche Reise anhand einer Quelle, die kürzer kaum sein könnte.
Absolut. Sehr kurz.
Es handelt sich um exakt 4 Zeilen aus Horst Winklers Versschmiede, ein winziges Gedicht, das aber eine massive Behauptung über das Verhältnis von Intuition und Verstand aufstellt.
Mhm.
Unsere heutige maßgeschneiderte Analyse hat also das Ziel, diese 4 Zeilen mal komplett zu zerlegen und zu schauen, ob an dieser radikalen These über unser inneres Machtgefüge was dran ist.
Ja, und der Reiz dieser Quelle, der liegt wirklich in ihrer absoluten Kompromisslosigkeit. Also Horst Winkler liefert hier keine psychologische Abhandlung mit hunderten Fußnoten und Fallstudien.
Zum Glück nicht.
Genau. Er verdichtet stattdessen einen der ältesten Konflikte der Menschheitsgeschichte. Also diesen ewigen Kampf zwischen dem Bauchgefühl auf der einen Seite und dem bewussten Denken auf der anderen.
Mhm.
Und das eben auf ein absolutes Minimum an Text. Wenn ein Autor sich auf derart wenige Worte beschränkt, dann trägt jede einzelne Silbe ein enormes Gewicht.
Jedes Wort zählt quasi.
Exakt. Wir müssen uns also heute wirklich darauf einlassen, die Bedeutungsschichten dieser sehr direkten Aussagen Schicht für Schicht freizulegen. Es geht nicht nur darum, was da jetzt rein wörtlich steht.
Sondern?
Sondern vor allem darum, welche Implikationen diese Wortwahl für unser Verständnis von freiem Willen hat. Und von Selbstkontrolle.
Dann steigen wir doch direkt in die Mechanik dieses Textes ein. Die erste Zeile des Gedichts lautet schlicht und ergreifend: Das Bauchgefühl beherrscht das Denken.
Mhm.
Das ist keine vorsichtige Hypothese, das ist eine knallharte Feststellung. Mich lässt hier sofort dieses Verb aufhorchen: beherrscht.
Ja, das ist ein sehr starkes Wort.
Absolut. Wir sprechen im Alltag ja oft davon, dass uns ein Gefühl irgendwie beeinflusst oder dass wir auf unseren Bauch hören. Das impliziert ja noch so eine gewisse Freiwilligkeit.
Ja, so nach dem Motto, ich lass mich mal beraten.
Genau. Aber beherrschen, das etabliert ein klares Diktat. Das klingt nicht nach einem Ratgeber, sondern nach einer feindlichen Übernahme.
Und exakt an diesem Verb scheiden sich die Geister der modernen Selbstwahrnehmung. Winkler entwirft hier nämlich keine Demokratie im menschlichen Geist.
Nee, das klingt eher nach Diktatur.
Richtig. Die populäre Vorstellung ist ja oft, dass Verstand und Intuition wie 2 gleichberechtigte Partner an einem Tisch sitzen und Dinge miteinander aushandeln.
Ein Kompromiss sozusagen.
Ja, genau. Aber die Realität, die diese erste Zeile zeichnet, ist eine völlig andere. Es gibt einen Herrscher und einen Beherrschten.
Mhm.
Das Denken, also unser analytischer, bewusster Verstand, wird hier gnadenlos in die passive Rolle degradiert. Das Bauchgefühl regiert nicht nur mit, es dominiert den gesamten Prozess.
Aber lass uns das mal kurz kritisch betrachten. Ist beherrscht nicht vielleicht ein bisschen zu extrem?
Inwiefern?
Naja, wenn ich mich entscheide, ein komplexes mathematisches Problem zu lösen oder sagen wir meine Steuererklärung zu machen.
Oh ja, das Lieblingsthema von uns allen.
Richtig. Dann ist da doch ganz klar mein rationaler Verstand am Werk. Da funkt mir doch kein Bauchgefühl dazwischen und diktiert mir, dass 3 mal 3 jetzt plötzlich 12 sein soll, nur weil es sich besser anfühlt. Die kognitive Leistung wird vom Denken erbracht.
Die kognitive Leistung, ja, absolut. Aber der Impuls, der Rahmen und die letztendliche Bewertung dieser Leistung, die unterliegen dem Bauch.
Okay, erklär das mal genauer.
Bleiben wir bei deinem Beispiel mit der Steuererklärung. Dein Verstand rechnet die Zahlen aus, das ist völlig richtig. Aber das Bauchgefühl, also die Angst vor einer Strafe vom Finanzamt, das Verlangen nach einer schönen Rückzahlung oder schlicht diese unglaubliche Unlust und das ständige Aufschieben.
Oh ja, das kenne ich.
Siehst du? Und das sind die Faktoren, die bestimmen, wann, wie und ob du diese Aufgabe überhaupt jemals angehst. Das Denken ist in diesem Szenario eigentlich nur das Werkzeug.
Und der Bauch ist der Auftraggeber.
Ganz genau. Wenn wir diese Zeile, das Bauchgefühl beherrscht das Denken, mal konsequent weiterdenken, landen wir bei der echt unangenehmen Vorstellung, dass unser Intellekt oft nur wie so eine unternehmensinterne PR-Abteilung funktioniert.
PR-Abteilung, das ist ein super Bild. Die PR-Abteilung unseres eigenen Gehirns.
Exakt. Stell dir vor, die Geschäftsführung, das ist das Bauchgefühl, trifft hinter verschlossenen Türen eine Entscheidung.
Basierend worauf?
Basierend auf reinen Instinkten, Sympathien, Ängsten oder alten Mustern. Und sobald die Entscheidung gefallen ist, bekommt die PR-Abteilung, also dein Denken, den Auftrag, eine logisch klingende Pressemitteilung für die Außenwelt zu verfassen. Und natürlich auch für uns selbst.
Wir erfinden dann also rationale Argumente für eine Entscheidung, die tief im Inneren längst aus völlig irrationalen Gründen getroffen wurde.
Richtig. Wir kaufen das teure Auto angeblich wegen der tollen Sicherheitsausstattung, während der Bauch es längst wegen des Statusgefühls oder der Farbe gekauft hat.
Das Denken glaubt also, es hätte entschieden, aber es hat in Wirklichkeit nur gerechtfertigt.
Genau. Das meint beherrschen.
Wow. Das ist wirklich ein sehr entlarvendes Bild für jeden, der uns gerade zuhört und sich für unbestechlich rational hält. Der Intellekt wähnt sich als König auf dem Thron, aber die eigentliche Macht liegt beim Berater im Schatten, der dem König einflüstert, was er als seinen eigenen Willen betrachten soll.
Besser hätte man es nicht zusammenfassen können.
Und der Text gibt uns ja gar keine Zeit, uns von dieser Erkenntnis irgendwie zu erholen. Winkler schiebt sofort die Handlungsdynamik hinterher.
Zur zweiten Zeile.
Genau. Die zweite Zeile lautet: Will immer seine Richtung lenken. Lass uns mal über dieses immer sprechen. Das ist ja schon wieder so ein absolutes Wort. Nachbeherrscht kommt jetzt immer. Dieses Bauchgefühl scheint keinen Ruhezustand zu kennen.
Das immer ist in der Tat der Dreh- und Angelpunkt für diese Erschöpfung, die das moderne Leben oft mit sich bringt.
Wie meinst du das? Erschöpfung?
Naja, ein Zustand der Beherrschung könnte ja rein theoretisch auch statisch sein. Stell dir einen passiven König vor, der einfach nur faul auf dem Thron sitzt. Aber Winkler verknüpft die Herrschaft sofort mit einer gerichteten Bewegung.
Seine Richtung lenken.
Richtig. Das impliziert, dass das Leben eine konstante Fortbewegung ist und das Bauchgefühl permanent eingreift. Es gibt keine Pausen, in denen das Denken mal unbehelligt den Kurs bestimmen darf. Die Agenten des Unterbewusstseins drängen ununterbrochen an die Oberfläche.
Da würde ich gerne mal kurz einhaken. Denn das wirft ein echt interessantes Licht auf unsere täglichen inneren Konflikte. Für dich als Zuhörer, stell dir mal vor, du sitzt im Auto deines Lebens.
Schönes Bild.
Dein Verstand sitzt am Steuer, hat das Navi vorbildlich programmiert und sagt: Wir fahren jetzt auf direktem, logischem Weg zu unserem Karriereziel, wir sparen Geld, wir essen gesund. Das ist der Plan.
Ein sehr vernünftiger Plan.
Ja, auf dem Papier. Und auf dem Beifahrersitz hockt jetzt dieses Bauchgefühl. Und dieser Beifahrer gibt nicht nur ab und zu mal einen frechen Kommentar ab, sondern er greift ununterbrochen bei voller Fahrt ins Lenkrad.
Lebensgefährlich.
Absolut. Er zerrt das Steuer plötzlich nach rechts, weil da ein Donutladen ist, oder reißt es völlig unmotiviert nach links, weil er vor einer eigentlich harmlosen Situation plötzlich irrationale Angst hat. Wenn das immer passiert, bedeutet das doch einen permanenten, kräftezehrenden Kampf um die Kontrolle.
Und in dieser Autoanalogie steckt noch ein weiteres Geteil, das den Kern des Gedichts perfekt trifft.
Welches?
Das Denken mag das Navigationssystem bedienen können. Es versteht die Landkarte, es kennt die Verkehrsregeln und es kann Entfernungen berechnen. Aber der Beifahrer, der da permanent ins Lenkrad greift, der kann diese Karte überhaupt nicht lesen.
Der ist praktisch blind für den großen Plan.
Genau, ganz genau. Das Bauchgefühl reagiert überhaupt nicht auf langfristige Planung. Es reagiert immer nur auf unmittelbare Reize. Es sieht nicht den Stau, der in 50 Kilometern kommt. Es sieht nur die schöne Landschaft im Hier und Jetzt.
Es will also lenken, hat aber null Überblick.
Es hat nicht notwendigerweise den Überblick über die Topografie der Realität. Ja?
Was uns direkt zur dritten Zeile bringt. Und hier vollzieht der Text einen echten Perspektivwechsel. Bisher waren die Zeilen 1 und 2 ja fast schon eine, sagen wir mal, neutrale, wenn auch ungemütliche Zustandsbeschreibung, Herrschaft und Lenkung. Aber jetzt kommt die Bewertung. Zeile 3 lautet: Das ist oft wenig rational.
Ja.
Auf den ersten Blick wirkt das wie eine totale Binse. Aber lass uns da mal genauer hinschauen. Nach den absoluten Begriffen wie beherrscht und immer wählt Winkler hier plötzlich eine Einschränkung. Er sagt oft. Er sagt eben nicht, das Bauchgefühl sei immer irrational.
Und das ist die wichtigste Nuance des gesamten Textes. Hätte er geschrieben, das ist immer irrational, wäre das Gedicht schlichtweg falsch und würde der menschlichen Biologie komplett widersprechen.
Weil unser Bauchgefühl ja eigentlich einen Sinn hat, oder?
Absolut. Unsere Intuition ist ja kein böser Dämon, der uns absichtlich ins Verderben stürzen will. Sie ist evolutionär gewachsen. Sie ist im Grunde die Summe all unserer unbewusst abgespeicherten Erfahrungen und uralten Überlebensinstinkte.
Also ein Schutzmechanismus.
Genau. Und manchmal ist dieses Lenken hochgradig effizient. Wenn wir nachts in einer dunklen Gasse ein extrem ungutes Gefühl haben, dann hat unser Unterbewusstsein vielleicht minimale Gefahrensignale verarbeitet, lange bevor der Verstand sie überhaupt rational analysieren konnte.
Der Schatten, der da gerade komisch zuckt?
Richtig. In solchen Momenten ist das schnelle Lenken des Bauches buchstäblich unsere Rettung.
Aber das Problem entsteht dann, wenn wir diese steinzeitlichen Instinkte auf unsere extrem hochkomplexe moderne Welt anwenden, oder?
Exakt. Das verbirgt sich hinter diesem oft wenig rational. Unsere moderne Welt besteht ja aus Konstrukten, die für unser primitives Bauchgefühl völlig unverständlich sind.
Gib mal ein Beispiel.
Nimm Aktienmärkte, langfristige Altersvorsorge, komplexe Beziehungsdynamiken oder abstrakte Karrierenetzwerke. In all diesen Bereichen funktioniert diese schnelle, intuitive Mustererkennung des Bauches einfach nicht mehr zuverlässig.
Der Säbelzahntiger lässt sich halt nicht auf einen ETF-Sparplan übertragen.
Sehr gut gesagt, ja. Wenn das Bauchgefühl hier das Steuer übernimmt und blind lenkt, dann greift es auf völlig veraltete Heuristiken zurück. Es flieht vor Herausforderungen, die rational betrachtet total wichtig für unser Wachstum wären, einfach weil es den Stress fälschlicherweise als lebensbedrohlich einstuft.
Es sucht den schnellen Zucker statt den langfristigen Erfolg.
Genau. Es strebt nach kurzfristiger Belohnung, obwohl eigentlich rationale Geduld gefordert wäre.
Das erklärt diese tiefe kognitive Dissonanz, die wir eigentlich alle kennen. Ich wette, für dich, der du gerade zuhörst, ist das ein extrem vertrautes Gefühl. Du stehst an so einer Weggabelung in deinem Leben. Auf dem Papier ist Option A ganz klar die richtige Wahl. Alle Parameter stimmen, die Logik ist wasserdicht. Option B hingegen ist riskant, macht eigentlich vorne und hinten keinen Sinn und bringt deinen gesamten Plan durcheinander.
Das klassische Dilemma.
Dein Denken schreit förmlich nach Option A. Aber Option B zieht dich mit einer fast physischen Gewalt an. Und weil das Bauchgefühl, wie Zeile 1 uns ja gelehrt hat, das Denken beherrscht, wählst du am Ende Option B.
Und das arme, degradierte Denken.
Genau, das arme Denken muss dann sofort Überstunden machen und anfangen, die PR-Mitteilung zu schreiben, warum das jetzt angeblich doch die brillanteste Idee des Jahrhunderts war.
Eine Meisterleistung der Selbsttäuschung.
Und das ist genau dieses oft wenig rational, das hier so präzise vom Autor seziert wird.
Und diese ständige Reibung zwischen den Anforderungen einer rational organisierten Welt und den irrationalen Impulsen unseres inneren Regenten, die führt uns dann unweigerlich zur vierten und letzten Zeile.
Zur Pointe sozusagen.
Genau. Der Text baut ja eine enorme Fallhöhe auf. Von der reinen Dominanz in Zeile 1 über den ständigen Handlungsdrang in Zeile 2 hin zur Entlarvung der Irrationalität in Zeile 3. Und nun folgt die Konsequenz.
Zeile 4 lautet, und manchmal sogar sehr fatal.
Ja.
Sehr fatal. Das ist ein drastischer Begriff. Wir sprechen hier nicht mehr von irgendwelchen kleinen Alltagsfehlern. Wenig rational zu handeln kann ja auch einfach nur heißen, dass ich mir ein viel zu teures T-Shirt kaufe, weil ich gerade Frust habe.
Ja, das passiert uns allen.
Das ist ineffizient. Vielleicht ärgerlich, wenn ich auf den Kontoauszug schaue, aber mein Leben geht ganz normal weiter.
Richtig.
Fatal hingegen, das bedeutet verhängnisvoll, unabwendbar, geradezu katastrophal. Wie kommen wir in diesem unglaublich kurzen Text von einer leichten Irrationalität zu einer existenziellen Bedrohung?
Die Eskalation ist eigentlich logisch unausweichlich, wenn man die Prämissen der ersten drei Zeilen ernst nimmt. Wir müssen das mal rein statistisch betrachten.
Okay, Statistik. Lass hören.
Wenn das Bauchgefühl immer lenken will und dabei oft irrational agiert, dann spielen wir gewissermaßen eine Art russisches Roulette mit unseren Lebensentscheidungen.
Das ist ein harter Vergleich.
Aber zutreffend. Die meisten irrationalen Lenkbewegungen des Bauches mögen wir noch durch unser Denken im Nachhinein irgendwie auskorrigieren oder abfedern können.
Um beim Auto zu bleiben, der Beifahrer reißt das Steuer nach rechts, das Auto kommt kurz ins Schlingern, wir landen auf dem Standstreifen, fluchen kurz lautstark und fahren dann einfach weiter.
Genau. Das ist ärgerlich, aber man überlebt es. Aber wenn diese Interventionen unaufhörlich stattfinden, also dieses immer aus Zeile 2, dann ist es doch nur eine Frage der mathematischen Wahrscheinlichkeit, dass der Beifahrer genau in dem Moment ins Lenkrad greift, wenn wir uns direkt an einer Klippe befinden.
Boah, das ist eine wirklich düstere, aber extrem schlüssige Konsequenz. Das manchmal in dieser Zeile ist trügerisch harmlos formuliert, finde ich. Aber in Kombination mit sogar sehr fatal schließt es die Falle des Gedichts komplett.
Es schnappt zu.
Ja, der Autor warnt uns davor, dass wir nicht einfach blind darauf vertrauen können, dass sich unser unlogisches Verhalten schon irgendwie von selbst zurechtrückeln wird. Wenn wir wirklich wichtige Entscheidungen, sagen wir die Wahl eines Lebenspartners, fundamentale finanzielle Schritte oder das Abbrechen von Brücken hinter uns, wenn wir das einem System überlassen, das absolut keine Landkarte lesen kann, dann programmieren wir den Totalausfall quasi vor.
Und genau das ist der Punkt, an dem dieser Text massiv gegen den aktuellen Zeitgeist bürstet.
Wie meinst du das, gegen den Zeitgeist?
Wir leben heute in einer Ära, die Intuition extrem romantisiert. Folge deinem Herzen. Dein Bauch kennt die Wahrheit. Hör auf dein Inneres. Das sind doch die dominanten Slogans unserer Zeit.
Steht auf jeder zweiten Kaffeetasse, ja?
Richtig. Der Verstand hingegen wird oft als kalt, blockierend oder viel zu überanalytisch abgewertet. Winkler hält dieser Romantisierung hier einen ziemlich kalten Spiegel vor.
Er sagt also nicht, dass der Bauch unwichtig ist?
Nein, er leugnet nicht, dass das Bauchgefühl mächtig ist. Ganz im Gegenteil, er zementiert diese totale Macht ja direkt im ersten Satz. Aber er verweigert sich komplett der Idee, dass diese Macht inhärent gut oder weise ist.
Er stellt sie also eher als eine Art Naturgewalt dar.
Eine blinde, triebhafte Kraft, ja. Eine Kraft, die, wenn sie unhinterfragt bleibt, uns direkt in den Ruin führen kann.
Das wirft für mich die ganz große Frage auf, was uns diese Erkenntnis jetzt für unseren praktischen Umgang mit uns selbst bringt.
Die entscheidende Frage.
Wenn wir den Text jetzt mal als unumstößliche Wahrheit annehmen. Mein Denken ist der Sklave meines Bauches. Mein Bauch will permanent lenken, hat aber oft keine Ahnung von den harten Fakten und fährt das Auto ab und zu voll gegen die Wand.
Klingt deprimierend.
Das klingt wie ein architektonischer Konstruktionsfehler der Natur, dem wir einfach völlig hilflos ausgeliefert sind. Gibt uns der Text irgendeinen Ausweg aus diesem fatalen Dilemma?
Der Text selbst bietet keine direkte Lösung an. Da steht keine Anleitung zur Besserung drin. Aber allein in der extrem präzisen Benennung dieses Problems liegt ja schon der erste Schritt zur Gegenwehr.
Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung.
Genau. Wenn wir diese vier Zeilen wirklich verstanden haben, dann verlieren wir zumindest diese gefährliche Illusion der vollkommenen Rationalität. Und das ist wahnsinnig wertvoll.
Weil wir dann vorsichtiger werden.
Ja. Wer weiß, dass sein eigener Geist oft von irrationalen Impulsen beherrscht wird, der baut ganz bewusste Kontrollmechanismen in sein Leben ein.
Er trifft wichtige Entscheidungen dann vielleicht nicht mehr um 2 Uhr nachts aus einem spontanen Affekt heraus.
Exakt. Er schafft zeitliche Puffer zwischen einem extrem starken Bauchimpuls und der tatsächlichen endgültigen Handlung. Der bewusste Verstand kann den nervigen Beifahrer vielleicht nicht einfach aus dem Auto werfen. Das geht nicht.
Wir sind ja Menschen und keine Maschinen.
Aber er kann zumindest Warnsysteme installieren. Er kann lernen, die PR-Mitteilungen des eigenen Gehirns sehr viel kritischer zu lesen und sich zu fragen, Moment mal, will ich das Auto wirklich wegen der Sicherheit oder redet mein Bauch da gerade wieder?
Das ist eine wirklich faszinierende Perspektive auf die Selbstbeobachtung. Man muss lernen, sein eigener schärfster Skeptiker zu sein.
Absolut.
Wir haben heute wirklich eine beeindruckende Spanne an menschlichen Abgründen und inneren Mechanismen durchschritten, finde ich. Und das alles ausgehend von nur so wenigen Worten. Wir sind von der absoluten Dominanz des Bauchgefühls über diese ständige zermürbende Intervention in unsere Lebensrichtung gegangen. Wir haben den Reibungsverlust zwischen unbewussten Trieben und einer logikbasierten Welt betrachtet und sind am Ende bei dieser schonungslosen Warnung vor der fatalen Konsequenz dieser Architektur angekommen.
Ja, eine ziemliche Reise.
Ja, dieses winzige Gedicht aus Horst Winklers Fährschmiede hat sich echt als ein absolutes Schwergewicht der psychologischen Verhaltensanalyse entpuppt.
Und es drängt uns förmlich einen letzten Gedanken auf, der über diese reine Gefahrenanalyse noch hinausgeht.
Oh, okay. Einen Gedanken hast du noch?
Ja, eine Perspektive, die sich gerade aus dieser Unausweichlichkeit unseres Fehlverhaltens ergibt.
Lasst hören.
wenn wir akzeptieren, dass dieses fehleranfällige, irrationale und ja manchmal auch fatale Bauchgefühl nicht nur uns selbst beherrscht, sondern jeden einzelnen Menschen um uns herum.
Ja.
Zwingt uns das dann nicht zwingend zu einer radikalen Änderung in unserem sozialen Miteinander?
Wie meinst du das genau? Eine radikale Änderung inwiefern?
Überleg mal. Wir urteilen im Alltag oft extrem hart über die Fehler, die unlogischen Entscheidungen oder das irrationale Verhalten anderer Menschen.
Oh ja, da sind wir schnell mit dem Fingerzeig.
Wir verlangen von anderen oft genau jene perfekte, kühle Rationalität, die wir selbst eigentlich nur in der Theorie besitzen.
Stimmt.
Aber wenn wir die bittere Pille dieses Gedichts schlucken, wenn wir wirklich erkennen, dass in jedem Gegenüber, in jedem Kollegen, in jedem Freund exakt dieser gleiche sture, blinde Beifahrer sitzt, der unaufhörlich ins Lenkrad greift und manchmal fatale Unfälle verursacht.
Dann sitzen wir alle im selben kaputten Auto.
Genau.
Raubt uns das dann nicht unsere moralische Überheblichkeit? Macht uns das Bewusstsein dieser tief verwurzelten universellen Fehlerhaftigkeit nicht paradoxerweise dazu fähig, echter, nachsichtiger und empathischer miteinander umzugehen? Gerade weil wir alle Opfer desselben inneren Herrschers sind?
Wow, ein wirklich brillanter Gedanke. Wenn wir alle mit demselben Konstruktionsfehler kämpfen, dann ist Arroganz eigentlich völlig unangebracht. Das tiefste Mitgefühl entspringt also unserer gemeinsamen Irrationalität.
Genau so ist es. Ein wirklich starker Abfluss für unsere Analyse heute. Und das ist auch genau der Gedanke, den wir dir heute mitgeben möchten. Wenn du das nächste Mal beobachtest, wie jemand oder eben du selbst eine völlig unlogische Abzweigung im Leben nimmt, dann erinnere dich kurz an den heimlichen Regenten im Hintergrund.
Den blinden Beifahrer.
Beobachte mal kritisch, wer da gerade das Steuer deines eigenen Lebens in der Hand hält und hab vielleicht einfach ein bisschen mehr Nachsicht, wenn es bei anderen mal wieder scheppert. Danke, dass du uns auf dieser intensiven Textdemontage begleitet hast. Bis zur nächsten maßgeschneiderten Analyse.
Bis zum nächsten Mal und pass gut auf den Beifahrer auf.